Willkommen beim Blumen-Podcast. Der Podcast für Frauen, die in ihrem Glauben, ihrem Frausein und ihrer Berufung aufblühen wollen. Hier erwarten dich ehrliche Einblicke und inspirierende God-Stories. Dein ganz persönliches Coffee-Date mit uns. Wir sind Amelie Metzner und Anna Kaufmann. Let's bloom together. Hallo Ladies!
Hallöchen!
Willkommen in Folge 10 von unserem Blumen-Podcast. Wuhu!
Wir freuen uns.
Langsam bekommen wir ein bisschen Routine, Amelie, könnte man sagen, bei der 10. Folge. Aber wir haben gerade schon gemerkt, es ist schon unser zweiter Take für diesen Start, weil irgendwie lag die letzte Aufnahme doch ein bisschen zurück und ich war ein bisschen verwirrt und hatte jetzt irgendwie gedacht, ich höre euch Zuhörerinnen, anstatt dass ihr uns zuhört. Aber
ich höre dich.
Ja. Es macht auf jeden Fall riesig Spaß und wir haben heute wieder eine Community-Folge. Die letzte, ich habe gerade nochmal nachgeguckt, gab es in Folge 4. Falls du die noch nicht angehört hast, hör sie dir unbedingt an. Die hat ein bisschen Überlänge. Aber ich finde das Coole immer bei diesen Frage- und Antwort-Folgen ist ja, es gehört nicht wirklich zusammen. Du kannst nach jeder Frage Stopp machen, ein paar Fragen dir anhören, neben dem Putzen, neben dem Waschen, beim Spazierengehen, wann auch immer du gerne Podcast hörst. Okay. Und dann aber auch zu jedem anderen Zeitpunkt weiterhören, weil das ja mit unterschiedlichen Themen gefüllt ist.
Ja.
Und heute.
Und die Themen sind richtig gut.
Ja, die Themen.
Einfach so gute Fragen jedes Mal.
Ich will uns jetzt ja nicht selber loben, aber die Antworten sind auch gut. Nein. ihr wisst, wir sind keine Experten in jedem einzelnen Thema, was da vielleicht als Frage kommt. Aber dennoch lieben wir es einfach von euch zu hören und teilen einfach ehrlich unsere Meinung, unser Herz und haben auch wieder einige Fragen von euch bekommen, richtig starke Fragen und auch wieder Sprachnachrichten. Das heißt, immer wieder werdet ihr auch Stimmen von ganz unterschiedlichen Frauen aus der Blumen-Community hören und andere Fragen werden wir einfach so stellen, die ihr uns geschickt habt. Und ich würde sagen, wir steigen direkt ein, oder Amelie?
Ich habe Lust.
Bist du ready?
I'm ready when you are.
Okay. Dann würde ich sagen, spiele ich einfach mal die erste Frage ab.
Hallo Anna und Amelie, ich habe eine Frage an euch und zwar, wie geht ihr damit um, wenn ihr Verheißungen, Versprechen von Gott für euer Leben bekommen habt? Eventuell könnt ihr da auch Beispiele nennen, die aber noch nicht Realität sind oder die noch nicht unbedingt sichtbar sind im Hier und Jetzt. Was macht ihr da? Wie geht ihr mit dieser Spannung um oder vielleicht auch mit der Frustration oder manchmal Unsicherheit, die dann aufkommt? Das würde mich interessieren.
Ja, spannend. Also Verheißung. Das Wort an sich beinhaltet ja schon, dass etwas noch kommt sozusagen. Ne? Also eigentlich ist jede Verheißung noch ausstehend, ist ja noch am Kommen. Und wir sind am Warten, vielleicht am bewusst etwas dazu tun, aber vor allem auch am Gottvertrauen. Ich glaube, das ist der große Punkt, um den es geht bei Verheißungen, ist, dass es ja eine Sache ist, die Gott versprochen hat. Und dass es nichts ist, was wir uns ausgedacht haben und dass es auch nichts ist, was wir möglich machen können. Also man denkt sofort, ne, an das versprochene Land von dem Volk Israel und dass das Volk Israel sozusagen von Gott versprochen bekommen hat, da ist dieses Land und immer dazu, aber auch ich führe euch hinein, denn als sie es auf eigene Kraft versucht haben, sind sie kläglich gescheitert und sie waren natürlich vom Natürlichen her auch dem Volk in Kanaan nicht überlegen, sondern weit unterlegen. Und das war ja auch das, was ihnen so Angst gemacht hat anfangs. Aber ich glaube, unsere Challenge mit Verheißungen ist immer natürlich so, glaube ich Gott weiterhin, ja, egal wie lange es dauert, so bleibe ich dran. Ja. Auch wenn es überhaupt nicht kommt in dem Zeitrahmen, wo ich es mir vielleicht vorgestellt habe. Anna, hast du irgendwelche Verheißungen, wo du gerade dranbleiben musst oder in der Vergangenheit vielleicht gemerkt hast, wie du damit umgehst, wenn es noch nicht erfüllt ist, was Gott versprochen hat, ja.
Voll. Also ich würde gerade aktuell sagen, hatten wir auch immer wieder in Folgen, hatte ich das kurz erwähnt, ist wirklich so Verheißung und Worte, die wir von Gott haben für eine andere Wohnung oder ein Haus mit einfach einem Stück Garten. Und das geht jetzt schon einige Jahre und ist auch ganz ehrlich manchmal so ein bisschen so ein Auf und Ab. Also es gibt wirklich auch Momente, wo diese Spannung, von der gerade auch in der Sprachnachricht die Hörerin geredet hat, mich wirklich droht zu zerreißen. Also wo es nicht nur so ist, dass wie Gott einen dehnt, sondern ich wirklich so das Gefühl habe, es stretcht mich nicht nur, sondern boah Gott, willst du mich jetzt kurz vorm Zerreißen sozusagen noch irgendwie retten? Und wo ich echt auch immer wieder mit Gott voll am Ringen bin. Und was ich merke, was mich dann einfach da total stärkt, ist viel dieses bewusst meinen Blick auf das zu richten, was Gott schon getan hat in meinem Leben, wo ich ihn erlebt habe und auch was er gerade tut. Mhm. Also ich glaube gerade eine Verheißung, wo du noch in so einer Wartezeit bist, das kann so leicht auch deinen Blick wie so vollkommen einnehmen, sodass du gar nicht mehr siehst, wo Gott in so vielen anderen Bereichen deines Lebens gerade mächtig am Wirken ist und wo der Feind auch möchte, dass sich das dann wie so so ein Sog, so ein negativer Sog, der dich so reinzieht und wie auch so ein Nebel auf deine geistlichen Augen und geistlichen Ohren legt, sodass du gar nicht mehr hörst und siehst, was Gott tut, was Gott auch sagt, was er dir vielleicht auch zeigen möchte. Und ich glaube wirklich so der Schlüssel ist, da ermutigt zu bleiben und dir bewusst zu sein, dass diese Wartezeit auch, dass es keine verschwendete Zeit ist, wie wir immer sagen, sondern dass Gott wirklich ein Gott ist, der immer am Wirken ist und wenn es auch gerade unter der Oberfläche ist, dass es sichtbar werden wird. Mir kam auch noch direkt so dieses Beispiel von Abraham und Sarah, die ja diese Verheißung hatten, dass sie einen Sohn haben werden und dann ist Zeit vergangen, es sind Jahre vergangen und irgendwann dachte sich Sarah, okay, ich muss Gott wohl ein bisschen nachhelfen und sagt zu Abraham, er soll mit Hagar schlafen und das, was wir dann ja sehen, ist wirklich, dass Ishmael draus entstanden ist, der letztendlich sein Leben lang und auch das Volk, was aus ihm hervorgegangen ist, Isaak, diesen Sohn der Verheißung, gejagt hat und einfach da dieser Kampf auch da war. Und es ist sowas, was mir so hängen geblieben ist und auch irgendwie so eine Lehre ist, wo ich immer wieder so dran denke, so dieses Versuch nicht auf eigene Art und Weise deine Verheißung möglich zu machen. Versuch nicht, Gott da irgendwie reinzugreifen und zu denken, du musst es jetzt irgendwie Realität werden lassen, weil es wird nach hinten losgehen. Was nicht bedeutet, dass Wartezeit und diese Spannung, in der du bist, wenn eine Verheißung nicht Realität ist, dass es bedeutet, ja, ich lege mich jetzt auf die faule Haut und mache gar nichts. Ja. Aber es bedeutet so dieses, dich selbst ermutigt zu halten und aber auch im ständigen Austausch mit Gott zu sein, ihn immer wieder auch zu fragen, gibt es irgendwas, wo du mich einlädst, wirklich Schritte zu gehen? Und ansonsten aber sicherzustellen, dass ich immer wieder mich einfach ausrichte auf ihn, auf das, wer er ist und auch ermutigt bleibe mit dem, was er schon in meinem Leben getan hat und tut.
So gut, ja. Bei mir ist es tatsächlich eine ganz ähnliche Situation, dass wir seit 5 Jahren ein Haus suchen und dass es immer wieder Phasen gibt, wo es leichter fällt und wo es schwerer fällt. Und Gott einfach da uns einlädt, auch in diese Beziehung, wirklich diese Spannung auszuhalten, aber auch in seine Arme zu rennen, wenn wir frustriert sind, wenn wir enttäuscht sind, wenn wir Angst haben, dass es sich nie erfüllt und wenn einfach Zweifel auch da sind, auch ihn zu bitten, das zu bestätigen, auch ihn zu bitten, da einfach unser Herz wirklich so vorzubereiten aufs richtige Timing auch. Und bei mir beispielsweise war neulich so eine Phase, wo ich gemerkt habe, ich weiß gerade gar nicht mehr, was Gott sagt und stimmt es überhaupt, dass er ein Haus für uns hat oder nicht, weil es scheint sich ja nichts zu tun und vielleicht haben wir uns das nur eingebildet, mein Mann und ich. Und in dem Moment habe ich echt eine Freundin gebeten und habe gesagt, hey, könntest du mit mir zusammen einfach in das Thema reinbeten, also für das Thema beten, Gott einfach fragen, gibt's Eindrücke, gibt's Bilder, willst du uns irgendwas sagen, irgendwas zeigen, weil manchmal sind wir selber so versteift auf was wir wollen oder nicht wollen, dass wir vielleicht auch gar nicht klar hören und sehen können mehr in dem Moment. So ging es mir jedenfalls und es hat mir total geholfen, dass einfach eine Freundin von außen auch gekommen ist und gesagt hat, wir beten jetzt zusammen dafür und die Eindrücke, die sie hatte, die haben mich einfach total wieder in so einen Frieden reingeführt und in so ein Gottvertrauen, dass es ein Geschenk von ihm sein wird. Und das ist so als Beispiel von dem, wie ich denke, dass wir auch manchmal von außen Hilfe brauchen, wenn wir selber am Zweifeln sind oder wenn wir eben versuchen, vielleicht aus eigener Kraft dann anzufangen zu rennen und dass wir da Leute haben, die uns da vielleicht auch erinnern und beruhigen und sagen, hey, Gott ist aber treu und er hat das und das versprochen. Ja, das hilft mir total. Und ja, ich habe auch einen Bibelvers gefunden, den ich total ermutigend finde und wichtig in dem Zusammenhang. Das ist Jakobus 1, Vers 2 und folgende. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Also auch sowas wie warten auf eine Verheißung. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Und der hat mich so berührt, weil klar, wer will nicht, dass uns nichts mehr fehlt. Und ich glaube, wenn wir besonders bei Verheißungen denken wir oft an Äußerlichkeiten, also an einen Ehemann, an ein Haus, an einen Job, an Dinge, an eine Freundschaft, an Dinge, die wir im Leben erhalten auch von Gott, ja, wie so Geschenke. Und ich glaube, manchmal will Gott in dieser Wartezeit auch tiefer gehen mit uns. Er will, dass wir noch fester gegründet sind auf seinem Fels, sodass wir vielleicht sogar an den Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, wenn du es mir gibst oder wenn du es mir nicht gibst, es fehlt und mangelt mir an nichts. Und das ist der Prozess, in den er uns auch reinführt in dieser Season. Und da können wir Ja dazu sagen und auch dankbar sein, echt für das, was er tut in dem Moment. Genau.
So gut. Ich habe gerade mir eine kleine Notiz in meinem Gehirn gemacht, dass wir mal eine ganze Folge zur Verheißung machen und auch diese Wartezeiten, wie man damit umgeht, weil gerade das tiefer Graben, wo Gott ein tiefes Werk in uns tun will, ich glaube, da ist noch so viel mehr, was Amelie und ich auf dem Herzen hätten zu sagen und teilen könnten. Und von dem her wird da spätestens im Herbst eine Folge dazu kommen. Ich mache mal einfach weiter mit einer anderen Frage. Und zwar war eine Frage von euch, wie definiert Gott meine äußere Schönheit und wie kann ich mich schön fühlen, Amelie?
Wow. Also erstmal denke ich, dass er uns wunderbar geschaffen hat. So wie es auch heißt, du hast mich in Mutterleib geformt und wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und ich glaube, dass wir nur, wenn wir mit Gott echt enge Gemeinschaft haben und seinen Blick für uns bekommen, dass wir unsere Schönheit auch erst entdecken. Also natürlich kann uns das Umfeld, ne, Feedback geben, so ja, ich finde dich schön oder nicht schön. Aber am Ende ist die größte
kein
Frage.
Geld für dich heute.
Am Ende ist die Frage, was hat sich der Schöpfer gedacht und was denkt der Schöpfer? Und ich persönlich finde, wenn ich eine Person mit den Augen der Liebe anschaue, ist sie immer schön. Mhm. Weil ich dann vielleicht sogar auch über Sachen hinweg sehe, die nicht wichtig sind. Also was ich meine ist, ich habe mir das manchmal so zur Aufgabe gemacht, wenn ich zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin. Da sieht man auch so viele Menschen, die so kaputt ausschauen, ja, wo das einen quasi anspringt, dass die Person verloren ist, dass die Person keinen Halt hat, dass sie traurig ist, was auch immer. Und ich habe mir zur Aufgabe gemacht, diese Person mit Gottes Liebe anzuschauen und durch diese Brille von Gottes Liebe. Und plötzlich sehe ich Potenzial und plötzlich sehe ich die Schönheit und plötzlich sehe ich nicht mehr, dass das kaputt ist, sondern eigentlich wie es ist kaum zu beschreiben, aber durch diese Brille der Liebe erkenne ich die Schönheit in jedem einzelnen Menschen. Und ich glaube, Gott sieht uns so, aber halt hochtausend sozusagen. Und es ist ja das Gleiche mit unseren Kindern. Oder alle Eltern finden ihre Kinder die tollsten und die schönsten. Und es ist genau richtig so, weil es ist, wie Gott ist. Ja, wir sind seine Kinder und er findet uns wunderschön. Und ich glaube, insofern wird die äußere Schönheit definiert durch das, wie Gott sich uns gedacht hat und dass er uns mit den Augen der Liebe anschaut und er sagt, ich habe keinen Fehler bei dir gemacht. Auch wenn vielleicht der Trend dieser Welt in die Richtung geht. Ich finde dich auch äußerlich schön und
danke.
Ja, du bist wunderschön, Anna. Ja, und genau, und wie kann ich mich schön fühlen? Ich glaube, genauso wie wir andere mit den Augen der Liebe anschauen können, können wir es bei uns selbst, auch wenn es manchmal am allerschwersten fällt, so, weil wir mit uns kritisch sind und weil wir die Sachen sehen oft, die wir eben verändert haben wollen würden. Und eine Sache, die auch ganz wichtig ist, um seine Schönheit auch wie so hervorzurufen, ist auch über sich gut auszusprechen. Also wirklich dieser Negative Self-Talk sozusagen aufzuhören. Und es mag challenging sein, aber dir in den Spiegel zu schauen und dich schön zu finden und auch Gutes über dich auszusprechen. Vielleicht die Dinge, die dir leicht fallen, die du schön findest. Und da wirklich eine Übung draus zu machen, weil was du aussprichst, wird auch Realität. Und ich glaube, dass am Ende natürlich das Innere, wie wir erlöst sind von Jesus, sich aufs Äußere auswirkt und die äußere Schönheit aufblühen kann, wenn es auch der Seele und dem Geist gut geht sozusagen.
So gut. Ja. Mir kam auch noch so ein Satz, den ich mir irgendwie angewöhnt habe zu sagen, so die Gegenwart Gottes macht dich schöner. Und einfach mit dieser Bibelstelle verbunden, da wo wir Gott anschauen mit unverhülltem Angesicht und verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit immer mehr, das erlebe ich wirklich, dass wenn ich Zeit in Gottes Gegenwart, wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn du vielleicht im Worship-Gottesdienst bist oder einfach zu Hause auf deiner Couch sitzt und einfach so diese persönliche Beziehung mit ihm kultivierst und ich mich danach in den Spiegel schaue, ist mir schon total oft aufgefallen, ich sehe dann oft wie so ein Glow, so ein Strahlen in meinem Gesicht, wo ich mich gleich viel schöner finde. Und ich weiß, aber das ist Jesus in mir, der jetzt wieder ja nochmal in so einer anderen Stärke hervorbricht, weil ich ihn angeguckt habe und weil wir ihn reflektieren dürfen. Und für mich war das ein absoluter Prozess, mich selbst schön zu finden. Du hast auch davon geredet, was andere über uns sagen. Und das habe ich wirklich auch erlebt, wo Leute schlechte Sachen über mein Aussehen ausgesprochen haben. Leute, die ich gar nicht kannte, muss man auch dazu sagen. Ja. Und ich habe dem so einen hohen Stellenwert gegeben, das war, als ich 14 Jahre alt war, ich habe dem so einen hohen Stellenwert gegeben, dass das, was engste Familie und Freunde und auch was ich aus der Bibel wusste, was du zitiert hast zum Beispiel, was Gott über mich sagt oder was er auch persönlich schon gesprochen hatte, das habe ich plötzlich so außen vor gestellt. Mhm. Und das jetzt drüber zu reden, erschüttert mich das schon fast, wie ich fremden Leuten so ein Reinspracherecht in meinem Leben gegeben habe. Und es war viele Jahre wirklich so ein Kampf, mich schön zu finden und so viele Lügen, die da waren. Und ich konnte Gutes sagen über meine Gaben und was ich kann, aber wenn es um Aussehen ging, nicht so wirklich viel. Oder das, was ich nicht schön fand, das hat immer das Ganze sehr stark überlagert. Ja. Und ich glaube, es war wirklich so dieses, je mehr ich einfach Zeit mit Jesus, mit dem Vater im Himmel verbracht habe, ihn besser kennengelernt habe und einfach auch erlaubt habe, dass seine Liebe kommt und jeden Mangel in mir ausfüllt, auch jede Sehnsucht vielleicht, schön gefunden zu werden von anderen, weil ich glaube, das haben wir auch als Frauen, dass wir es mögen, wenn jemand uns auch ein Kompliment über unsere äußere Schönheit, über unseren Kleidungsstil, ja nicht nur über so Gaben und innere Sachen und Charakter, was auch alles gut ist, macht. Aber die Frage ist wirklich so, welche Stimme hat das stärkste Gewicht in deinem Leben und da wirklich so zu lernen, dass es Gottes Stimme ist und dass wir dass wir lernen, ihn anzuschauen und von ihm zu hören zuallererst, wer wir sind und wie wir sind.
So gut. Hammer. Ja, wir hoffen, es hilft euch, weil es eben manchmal leichter gesagt ist als getan, aber da immer wieder auch vor Gott zu kommen mit den Anliegen, die man hat. Auch mit dem Anliegen, ich möchte schön sein. Mich hat als Jugendliche so ein Lied berührt, da heißt I wanna be beautiful, make you stand in awe. Und ich konnte so von Herzen singen, weil ich mir dachte, ja, ich will auch dich, Gott, aber auch klar auch Menschen. Ja. Es wär irgendwie heuchlerisch, wenn wir sagen würden, uns ist es völlig egal, was Leute, auch wie die uns auch finden. Es definiert uns nicht, aber das gehört irgendwie als Frau auch irgendwo dazu. Und ja, gleichzeitig eben make him, also Jesus, dass Jesus sich, er schaut uns begeistert an wie der Liebhaber, der seine Braut zu sich in seine Arme zieht und durch ihn werden wir schöner und schöner und makelloser, so wie es auch heißt, bis zu dem Tag, wo er wiederkommt und das gilt für Körper, Seele und Geist.
Ja, so genau. Gut.
Ja, ich muss gleich nochmal eine Nachricht anhören, die kam.
Hi, ich hätte noch eine Frage zum Thema Leadership. Und zwar wollte ich wissen,
ob ihr immer aus eurer Comfort Zone herausleitet, also ob das immer irgendwie so ganz natürlich für euch kommt oder ob das auch mal herausfordernd ist und auch generell, wie ihr damit umgeht, selbstbewusst zu leiten. Also ist das etwas, was euch natürlich liegt oder wie arbeitet ihr da an eurem Selbstbewusstsein als Leiterinnen?
Ja, richtig gute Fragen, die ihr mal wieder stellt. Selbstbewusste Leiterin war ich viele, viele Jahre nicht. Ich glaube, ich habe gerade so überlegt, ich war einfach gut darin, Pokerface zu machen, sodass es vielleicht nicht jedem direkt aufgefallen ist, außer Leuten, die mich gut kannten, wie unsicher ich in vielen Momenten war, wie wirklich vollkommen außerhalb meiner Komfortzone ich würde sagen, 99% der Zeit gefühlt habe. Und was mich aber so überhaupt erst dazu gebracht hat, aus der Komfortzone rauszutreten, war wirklich einfach so gehorsam gegenüber dem, was Gott gesprochen hat. Und wo er ganz klar immer wieder einfach mich in Leiterschaft in unterschiedlichsten Momenten, ob es jetzt um eine Person leiten, um eine Kleingruppe, um irgendwie was mit Gründen, mit Aufbauen irgendwie geht. Es war immer dieses: Gott, ich will einfach dich groß machen durch mein Leben und ich weiß, du hast es gesprochen und ich werde dem jetzt nachgehen, auch wenn es außerhalb meiner Komfortzone ist. Und jetzt hat Jahre später, würde ich sagen, dass es natürlich grundsätzlich so ist, dass bestimmte Dinge dann in Leiterschaft Routine geworden sind. Wenn du schon so und so viele Teams aufgebaut hast, so und so viele Menschen gementort, gecoacht hast, dann gibt es bestimmte Sachen, die einfach normal für dich geworden sind oder so und so oft gepredigt hast. Das sind jetzt nur Beispiele von dem, was einfach so auch Teil meiner Berufung ist. Das kann bei dir ganz anders ausschauen. Und dennoch ist es mir extrem wichtig, dass ich jedes Mal in diese vollkommene Abhängigkeit zu Jesus gehe und einfach sage: Gott, wenn du nicht kommst und mich heute leitest, wenn du nicht kommst und meinen Mund füllst, wenn du nicht kommst und mir zeigst, wie ich dieses Feedback-Gespräch führen soll, dann stehe ich mit leeren Händen da, weil ich niemals diese Erfahrungen, die ich gemacht habe und auch, ich sag mal, das Wissen und die Leadership-Skills, die ich mir angeeignet habe, ich will niemals, dass es zu so einer falschen Routine wird, wo ich aus dem heraus Leute leite, sondern ich will sie mit dieser frischen Stimme des Heiligen Geistes leiten, was er im Hier und Jetzt einfach sagen will, was er im Hier und Jetzt tun will. Und das bedeutet dadurch auch, dass ich mich eigentlich, obwohl ich in meiner Komfortzone bin, in vielen dieser Situationen nie 100% in meiner Komfortzone fühle. Mein Mann macht sich da manchmal liebevoll über mich lustig und sagt: Anna, du predigst seit so und so vielen Jahren und du bist immer noch oft so aufgeregt davor oder wie manchmal auch so mein Magen ist verknotet und ich denke, ich muss gleich auf Toilette rennen. Und das ist aber was, wo ich persönlich gar nicht schlimm finde, dass ich das habe. Ich bete gar nicht dafür, dass es weggeht oder so, sondern für mich ist es diese Erinnerung daran, ja, jedes Mal neu mache ich mir einfach bewusst, ohne dich, Gott, kann ich es nicht. Ja. Und ich diene nicht aus einer Gabe heraus, ich diene nicht aus einer Erfahrung oder aus irgendeinem Wissen, was ich mir angeeignet habe oder jemand anders mir beigebracht hat, sondern ich diene einfach durch dieses frische Wort, was ich von dir höre, was du einfach tun willst. Und das lässt auch nicht langweilig werden. Ich bin auch nicht der Typ Person, der irgendwie Lust hat, einmal was gelernt zu haben über Leiterschaft und dann mache ich es mein Leben lang so. Ihr kennt bestimmt diese Lehrer von früher, die sich das chilligste Leben ever gemacht haben, weil sie schon 5 Jahre unterrichtet hatten und jedes Jahr die gleichen Blätter rausgegeben haben an die Schüler. Das ist vielleicht Persönlichkeitssache, aber ich finde sowas total langweilig. Von dem her, wenn du eher jemand bist, der da sehr, sehr stetig ist und der es einfach da auch liebt, immer sehr, sehr ähnlich Sachen zu machen, das hat auch voll die Vorteile, aber dann fordere ich dich echt heraus, wirklich mit Gott ins Gespräch zu gehen, wie er dich da aus deiner Komfortzone einfach rausrufen möchte, damit du wächst und damit du da auch weiter reifst einfach in deiner Leiterschaft und Berufung.
So gut. Ja, Anna, das ist offensichtlich finde ich, dass du eine Leitergabe hast, schon immer, auch als Jugendliche schon. Und bei mir auch, also wie wir Sachen gestartet haben, da waren wir 16 oder genau, haben junge Mädels angeleitet, haben Trips nach Schweden organisiert, solche Sachen. da ist sicherlich auch bei mir immer was gewesen, ja, dass ich nicht leugnen kann, wo ich sage, das passiert, da habe ich so einen Drive dazu. Und trotzdem würde ich sagen, ich leite absolut außerhalb meiner Komfortzone. Also, wo mich Gott reingestellt hat in meinem Leben, ist 0,0, was ich mir gedacht hatte. Ich dachte eben, ich werde eine Lehrerin und ich werde da brav in meinem Tisch stehen und meine Blätter austeilen.
Aber nicht für immer das Gleiche. Das hättest du jetzt auch
natürlich nicht. Nein, ich bin da so fresh und Videos und so, ne? Aber insofern, da ist eine Leitergabe und trotzdem habe ich mich nie als die klassische Leiterin, wenn es sowas überhaupt gibt, gesehen, die halt so diese typischen Eigenschaften hat von immer das erste Wort, leichte Entscheidungen treffen, alle andere schnell begeistern. Und ich glaube, das wollte auch der Feind wie so in meinem Leben so ein bisschen boykottieren. Also zum Beispiel in der Schule habe ich die Erfahrung gemacht, dass meine Freundinnen sich gar nicht von mir haben anstecken lassen und irgendwie mit meinen Ideen oder mit meinen Sachen, die ich gebracht habe. Und da bin ich schon ans Zweifeln gekommen, so ja, ist es überhaupt eben dieses gehört werden, eine Stimme sein, das ist Teil meiner Berufung, aber trotzdem, glaube ich, war es auch angegriffen. Und was ich auch so ein bisschen in der Frage rauslese, ist so dieses, ist es okay, wenn ich mich unwohl fühle, bin ich trotzdem dann vielleicht eine gute Leiterin? Oder, und da möchte ich dir auch zusprechen, dass wenn du dich unwohl fühlst beim Leiten, dass das nicht automatisch dich disqualifiziert und bedeutet, dass du das nicht sollst oder nicht kannst, sondern es ist wirklich ein wir leiten oft, obwohl wir Angst haben. Wir leiten oft, obwohl wir unsicher sind, ja, obwohl wir nichts vorbereitet haben, ja, obwohl wir sagen, ich weiß nicht, was ich jetzt gleich dieser Gruppe sagen werde, aber umso mehr brauche ich dich jetzt, Heiliger Geist. Und wie du gesagt hast auch, Anna, und das ist wirklich was, wo ich eigentlich, seit ich eben Gruppen leite auch oder Dinge anstoße, immer wieder mir begegnet, so ja, einerseits Erfahrung, einerseits Begabung, andererseits aber auch wirklich ein, ich habe keine Ahnung, was ich hier tue, und genau das bringt mich weiter, genau das macht mich abhängig von Gott. Und da will ich euch auch ermutigen, da wirklich euch nicht zu sehr wie so ein Bild von vor Augen zu haben, wie das sein müsste, sondern euch wirklich in diesem unperfekten Stadium, in dem ihr euch befindet, weil wir alle auf dem Weg sind, wirklich zu sagen, und jetzt gebrauch mich, Herr, ja. Genauso wie in der Bibel auch Gott immer wieder so auch Propheten echt ermutigt hat, sag nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst ein Vorbild sein und so weiter, wo es gar nicht um weltliche Qualifikationen bei Gott geht, sondern wirklich um das, wozu hat er dich gerufen. Und da kommt der Gehorsam dann ins Spiel von, ja, bin ich gehorsam dem, was Gott mir gezeigt hat, und mache ich das, auch wenn da Zweifel sind, auch wenn da Unsicherheit manchmal ist oder auch wenn mir die Erfahrung noch fehlt, will ich dich ermutigen, da wirklich mutige Schritte zu gehen und echt dem auch, was du im Geist spürst, wirklich Raum zu geben, mehr als dem, was vielleicht natürliche Sachen sagen würden.
Stark, das war richtig gut, was Amelie gerade gesagt hat. Also wenn dich das anspricht, dann nimm das einfach gerade auch für dich, mach vielleicht kurz einfach Pause bei dem Podcast. Wir laufen hier nicht davon. Wir sind gleich noch da. Keine Panik. Aber geh da wirklich kurz vielleicht in so ein Gebet, in so einen Moment mit Gott hinein, wo du das ihm einfach neu ausdrückst und hinlegst. Und wir segnen dich wirklich auch mit Bestätigung in den nächsten Wochen von dem, wo Gott wirklich dieses bestätigen wird, dass eine Leitungsgabe auf deinem Leben liegt und dass es aber auch unabhängig von dem ist, wie qualifiziert oder wie erfahren oder wie perfekt ausgestattet du dich im Hier und Jetzt fühlst.
Ja.
Sondern einfach dieses Vertrauen auf Gott neu kommt, dass er dich leitet, dass er ganz genau weiß, was er tut, dass er dich ausstattet mit allem, was du brauchst. Ja. Und zwar spätestens rechtzeitig, auch wenn wir das oft nicht so gerne mögen, aber er lässt dich nicht hängen.
Voll. Puh. Ich habe da tatsächlich auch ein ganz kurzes Zeugnis noch. Ich hatte in meiner Bibelschulzeit in Südafrika ein Leadership-Buch gelesen. Und ich habe das gelesen und dachte mir nur so bei jedem Kapitel so, oh Mann, ich bin keine Leiterin, das trifft alles nicht auf mich zu, das ist irgendwie so, ich bin nicht qualifiziert. Und ich war echt entmutigt eigentlich durch das Buch, das mich eigentlich wie so ermutigen sollte, und habe mich quasi selber einfach verglichen mit anderen, die vielleicht da beschrieben wurden in dem Buch, und dachte mir, ich bin es einfach nicht. Und dann bin ich wohl keine gute Leiterin, oder bin ich keine Leiterin, so vielleicht im ganz kleinen Rahmen. Und dann war ich auf einer Frauenkonferenz und dann hat eine die Sprecherin plötzlich aus dem Nichts heraus angefangen, über mich zu prophezeien in der Menge von 300 Frauen oder so. und hat gesagt, du bist eine Leiterin. Und das hat mich dann so geflasht und das war genau das Reden Gottes, was ich gebraucht habe in dem Moment. Also wenn du jetzt auch allein schon spürst, das, was in deinen Geist fällt, ja, wo Gott dir jetzt zuspricht, du bist qualifiziert durch mich. Ich rufe nicht die Leute, die es drauf haben, sondern ich qualifiziere dich, wenn du meinem Ruf folgst, Schritt für Schritt. Dann will ich dich ermutigen, das echt zu ergreifen und dich da auch ermutigen zu lassen, dass eben selbst Leiter, und das merken wir ja auch, Anna, oder? Unter Leitern in den Kreisen, wie unsicher viele sind, ja? Und wir auch. Und wie das ganz normal ist, als Leiter seine Fragen zu haben, seine Probleme zu haben und mich ermutigt es immer, unter Leitern zu sein, weil wir alle nur Menschen sind und weil wir dann alle auch, wenn wir verletzlich werden voreinander, dann merken, wir sind nicht alleine in unseren Struggles. Genau.
Ja. Good stuff. Ich habe noch eine weitere Frage hier in unserem Fragenkatalog von euch gefunden, wo wir gerade auswählen dürfen. Und ich habe natürlich eine ausgewählt, wo mich interessiert, was Amelie als Antwort gibt. Ja, mich interessieren auch Amelies Antworten, falls du es nicht wusstest.
Der Grund, warum wir das Ganze hier machen.
Eigentlich nur für uns, nein.
Wir lernen uns besser kennen.
Welche Eigenschaft schätzt du an deinem Mann in dieser Season am meisten? Tolle Frage. Wer kommt auf solche tollen Fragen?
Oh wow, also in dieser Season bedeutet für mich auch hochschwanger, Gemeinde leiten, zwei kleine Kids haben, das ist die Season, in der wir uns befinden, auch viel Umbruch in der Church und viele Fragen, viele Entscheidungen, die zu treffen sind, viele Projekte, die ich noch schnell abschließen will vor Baby, so diese Season ist es und ja, was ich an ihm sehr, sehr schätze, ist, dass er Familie priorisiert. Also natürlich auch in anderen Seasons, aber jetzt gerade kommt mir das sehr zugute. Also das ist einfach so stark, dass ich weiß, er würde im Zweifelsfall auch einen Termin mal absagen, wenn ich wirklich echt Hilfe brauche. Also wenn es den Kindern nicht gut geht, wenn irgendwas ist oder wäre. Da bin ich so, so dankbar dafür und ich weiß, dass das was ganz Besonderes ist, wie er seine Kinder liebt, wie er es liebt, mit uns Zeit zu verbringen und wie er auch wirklich sich viel Zeit nimmt, wo dann wirklich manchmal kaum Freizeit ist für ihn, wo er sagt, er nimmt in der Früh die Kinder, um dann gleich in die Arbeit zu gehen und bis spät noch weg zu sein. Also da bin ich ihm sehr, sehr dankbar und es berührt mich immer wieder, wie er da einspringt. Allein heute früh, ja, ich habe schlecht geschlafen und ich hätte die Kinder nehmen sollen und dann hat er gesagt, komm, ich mach's. Und ich weiß, dass es für ihn auch nicht leicht ist, weil er ja auch seine Auszeit braucht und da versuche ich ihm dann auch Zeit frei zu schaffen. Aber das ist eine Sache, die mir gleich kam und dass er mich da einfach so unterstützt, auch jetzt in der Schwangerschaft. Und eine andere Sache, die mir einfällt, ist, dass er kochen kann. Auch das kommt mir gerade sehr zugute. Immer eigentlich, aber er kocht gerne und ja, das ist eine Eigenschaft, die ich liebe, ich am liebsten. Anna, wie schaut's bei dir aus?
Ja, ich habe auch so jetzt speziell auf die aktuelle Season bezogen. Da fallen einem natürlich schon ein paar Sachen ein, aber was für mich gerade irgendwie wieder voll so hervorsticht, sag ich mal, in den letzten Wochen, wo auch echt einige ja große Herausforderungen da waren, ist wirklich so eine Stetigkeit, die er hat, die aus dem herauskommt, wie er wirklich auf dem Felsen Jesus Christus gegründet ist. Und wo ich einfach so dankbar bin, dass ich einen Mann habe, der betet, der mit Gott auch ringt in manchen Momenten, nicht nur für sich selbst, sondern für unsere Familie, für mich, für Leni. Und ja, wo ich einfach irgendwie weiß, er sucht nicht einfach nur Lösungen mit seinem natürlichen Verstand, sondern er geht zuallererst zu Gott und hört da wirklich auch ganz bewusst auf Gott und hat wirklich auch gelernt, in Drucksituationen, wo ich mich oft noch schwer tue, Gott zu hören, und dass seine Seele nicht so schnell in den Krisenmodus geht, wie es bei mir manchmal passiert, wo so ein Tumult in meiner Seele ist und mir es dann schwerfällt, irgendwie Gott zu hören in manchen Momenten oder mich auf ihn auszurichten. Das ist was, wo er einfach richtig, richtig stark drin ist und wo ich auch lernen durfte. Und für mich war das echt auch so ein ich darf mich an ihn anlehnen. Also ich glaube, je nachdem, was für eine Persönlichkeit du als Frau bist, fällt es dir vielleicht leichter oder schwerer, dich auch an einen Mann anzulehnen. Und natürlich ist das Wichtigste, dass wir uns zuallererst in Gottes Arme werfen, aber dennoch hat er dir wirklich auch ja einen Partner an deine Seite gegeben oder wenn du gerade Single bist, auch enge Freunde an deine Seite gegeben oder geistliche Eltern, Mentoren, wo du dich wirklich auch anlehnen darfst und wo du von der Stärke, die jemand anders schon kultiviert hat mit Gott, wirklich ziehen darfst und empfangen darfst in Momenten. Und das ist genauso eine Art, wie Gott wirkt, wie wenn ich mich direkt in seine Arme stürze. Und ja, dafür bin ich gerade einfach sehr dankbar. Bevor ich anfange zu weinen, die nächste Frage. So schön. Schwangerschaftshormone, also geh wieder vorbei. Nein. Wir haben noch eine Sprachnachricht für euch.
Meine erste Frage an euch wäre, wie ihr aktiv eure Freundschaften pflegt und gleichzeitig aber auch offen für neue Menschen seid, vielleicht auch gerade im Kirchenkontext oder anderer Kontext, ganz egal. Genau, wie man so die Balance hält zwischen Freundschaften, die man vielleicht auch schon über Jahre hat, die zu pflegen und gleichzeitig aber auch nicht exklusiv zu sein für neue Menschen, die irgendwie Anschluss suchen. Vielleicht habt ihr da ja ein paar Erfahrungsberichte.
Ja, meine Erfahrung ist, dass nichts bleibt, wie es war. Und dass auch in Freundschaften immer unterschiedliche Seasons gibt und da war das die Studienzeit und dann zieht man vielleicht um und dann kriegt man Kinder oder man heiratet oder jede Season bringt ja auch von Freundschaften oder von ja Konstellationen in Beziehungen echt was ganz Neues mit sich und da auch in der Lage zu sein, auch loszulassen, wenn man das Gefühl hat, okay, das war jetzt voll das Geschenk von Gott, dass wir gute Freunde waren und wir bleiben das auch, aber vielleicht tut sich der Kontakt ein bisschen verändern und damit auch okay zu sein. Das habe ich echt gelernt, das auch loszulassen. Und dann ist natürlich auch wieder Platz für Neues und gleichzeitig klar, manche Freundschaften, die hat man, die bleiben, keiner zieht weg, alles ist gut so ungefähr. Und dann ist es, glaube ich, also auch eine grundsätzlich innere Haltung zu sagen, ich bleibe offen. Einfach nicht, weil ich so Bock drauf habe, sondern weil es Jesu Herz ist. Ich finde, klar, ich bin Pastorin, die das bringt der Beruf auch mit sich irgendwo, dass du da immer wieder Leute hast, die kommen und du willst dein Herz auch irgendwo öffnen, auch für in Kleingruppen vor allem und so. Nicht jeder muss ja nah an dich ran, nicht jeder wird ja deine beste Freundin werden. Aber trotzdem offen zu sein, dass eine neue Person nicht so wie so die Idylle, die du vielleicht gerade verspürst, auch bedroht, sondern vielleicht nochmal mehr dazugeben könnte. Ich glaube, auch keine Angst zu haben einfach vor der Veränderung in der Gewissheit, dass jeder Mensch so viel Wertvolles mit sich bringt und dass gleichzeitig auch es gar nicht um uns immer geht, um unseren Komfort. Ich meine, Jesus hat ja voll auch seine Jünger herausgefordert. Ja, die waren eine Gruppe 3 Jahre lang, aber dann hat er sie verstreut überall hin und sie waren irgendwo dem ausgesetzt, dass sich alles verändert und dass sie nicht mehr die 12 sind, die mit Jesus abhängen. So. Und ich glaube, da, wenn wir dem Heiligen Geist echt folgen und sagen, Gott, wenn wir merken, da klopft jemand an oder so, dann auch Gott zu fragen, ist es dran, da Tür zu öffnen oder nicht? Denn eben, wir können nicht 1000 enge Freundschaften haben, das geht einfach rein menschlich nicht. Von daher, Anna, was würdest du sagen?
Wir haben demnächst auch noch eine ganze Folge für euch, weil es kam schon öfters dieses Thema Freundschaft, dass euch das total interessiert, Herzensfreundschaften, wonach, glaube ich, jede Frau sich total sehnt und wo wir auch so über unsere Freundschaft reden werden, über das, was wir da über Jahre einfach erlebt haben und genauso aber auch auf weitere Fragen von euch eingehen. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, weil auch so dieser Kontext von Kirche noch speziell angesprochen wurde, dass mir das da gerade persönlich einfach auch gar nicht so leicht fällt, weil ich merke, dass ich gerade an dem Punkt bin, wo meine Kapazität von wirklich Freundschaften in meinem Leben voll ist. Nur weil ich meinte jemand so zu mir, hey, lass uns da und da hingehen. Das war so ein Ladies-Treffen und da gibt es bestimmt Hammer Frauen und wir können neue Freunde finden. Und ich habe nur so zu ihr gesagt, so du, Überhaupt nicht böse gemeint, aber ich will gar keine neuen Freunde. Nicht, weil es nicht so viele Hammerfrauen noch gibt. Allein schon ihr alle, die uns zuhört. Wow, also das, was wir immer wieder von euch mitbekommen und auch lesen dürfen durch die Fragen, durch wenn ihr uns schreibt, das ist so wertvoll und besonders für uns. Und gleichzeitig merke ich so, meine Kapazität ist total voll, also wo ich es auch als wichtig empfinde, dass du und ich uns bewusst sind, wenn wir gerade eigentlich gar nicht mehr wirklich Raum haben für weitere Menschen in unserem Leben. Und ich habe auch persönlich nicht so Lust auf einfach so oberflächliche Freundschaften, wo du nicht wirklich was Tiefes mitbekommst über Menschen. Mhm. Da habe ich vielleicht ein paar Mal, kann ich mich zu einem Treffen irgendwie aufraffen und man kann sich ja trotzdem gut austauschen. Aber wenn dann nicht wirklich so Klick macht in beiden Herzen sozusagen und die Herzen sich einander zuwenden und man sich wirklich öffnet und auch brutal ehrlich miteinander werden kann. Das sind die Arten von Freundschaften, die ich suche und nach denen ich mich sehne. Und da würde ich einfach aktuell sagen, ja, dass ich da einfach richtig gut gesegnet und voll sozusagen bin mit diesen Freundschaften. Und das bedeutet aber nicht, dass jeder von uns wirklich berufen ist, auf Menschen zuzugehen, sei es jetzt Leute, die vielleicht neu in die Kirche kommen, in der du bist, einfach auch sonntags bewusst diesen Blick auch wegzunehmen von nur den Leuten, mit denen du eh unter der Woche abhängst und auch auf Leute zuzugehen, ihnen zu helfen, sich wohlzufühlen, Gott vielleicht mal zu fragen, Gott, wen kann ich heute nach dem Gottesdienst ermutigen, und zwar außerhalb von meiner engen Freundesklicke, weil das, was ich gar nicht mag und oft erlebt habe, ist, dass es doch so leicht ist, in ganz unterschiedlichen Kontexten, nicht nur Kirche, dass man doch immer mit den Leuten zusammenhängt, die man auch schon die ganze Zeit in anderen Situationen unter der Woche sieht, anstatt dann wirklich auch die Chance zu nutzen, auf andere zuzugehen, andere mit hineinzunehmen und ja, wirklich auch so, ja, diesen Blick für den Einzelnen und diese Liebe für den Einzelnen, die Gott hat, beizubehalten. Und es bedeutet aber nicht, dass all diese Leute enge Freunde werden. Es kann aber gleichzeitig sein, dass Gott so eine Situation nutzen wird, um jemanden in dein Leben näher an dich ranzubringen, einen engeren Kreis reinzubringen, als du es vielleicht erwartet oder geplant hast. Und dafür will ich immer offen sein, weil dann wird er mir auch die Kapazität dafür schenken.
So gut. Da gibt es nichts mehr hinzuzufügen.
Nein, wahrscheinlich noch viel, aber die Zeit eilt. Wir haben auf jeden Fall noch eine Sprachnachricht für euch, die wir euch nicht vorenthalten wollen.
Yes.
Wow. Starke Frage, das knallt auf jeden Fall, würde ich sagen. Bevor Amelie gleich einfach da tiefer einsteigen kann, dachte ich mir, für alle von euch, die vielleicht jetzt nicht sagen, oh, mir ist dieses Wort Dekonstruktion schon ständig über den Weg gelaufen und du hast gerade nicht so den genauen Bezug dazu. Also christliche Dekonstruktion, würde ich mal ganz simpel definiert sagen, das beschreibt einfach den Prozess, in dem Menschen ihren Glauben, also das, wie du deinen Glauben bisher verstanden hast, anfangen zu hinterfragen, auseinanderzunehmen und oft auch neu zusammenzusetzen. Also so durchleuchten ihrer Überzeugungen, der Traditionen, die sie vielleicht haben, und auch von theologischen Annahmen oder der theologischen Sichtweise, die sie haben, wo sie eben plötzlich als nicht mehr passend, nicht mehr stimmig empfinden.
Hi ihr, folgendes Thema beschäftigt mich aktuell. Auf Instagram stoße ich derzeit auf mehrere Frauen, die aufgrund von Verletzungen aus ihrer Freikirche ausgestiegen sind. In dem Zusammenhang fällt oft das Stichwort Dekonstruktion und es gibt Aussagen wie, man darf die Bibel nicht eins zu eins wörtlich nehmen, weil zum Beispiel auch einiges naturwissenschaftlich widerlegt werden kann oder muss. Oder es ja auch die Apokryphen, also weitere Bücher vorhanden sind, die es ja nicht in die, in Anführungszeichen, öffentliche Bibel geschafft haben. Was denkt ihr darüber? Wie geht ihr mit dem Thema generell um, aber auch vor allem mit den betroffenen Frauen?
Ja, also es ist eine richtig gute Frage und ist gar nicht so leicht zu beantworten, finde ich. Also ich finde, ein Stichwort ist eben aus Verletzung heraus. Das heißt, da ist was passiert, was sie ins Wanken gebracht hat. Und es ist an sich gar nicht immer schlecht, weil Jesus ja auch sagt, so wenn das Feuer kommt, dann wird manches verbrannt werden, was nicht nied- und nagelfest war, ja. Nur Gott ist, eigentlich ist nur Gott fest und sicher, ja. Nur Jesus, der Fels, ist unerschütterlich. Und wenn wir auf irgendwas anderes bauen, und das passiert ja auch oft im christlichen Kontext, ja, wenn man so aufwächst, wenn man gewisse Sachen vielleicht einfach so annimmt, aber nicht wirklich mit Jesus eng geht, dann kann es passieren, dass du dich auf Ideen aufbaust und das wird dann erschüttert durch ein Erlebnis zum Beispiel, was du hast oder durch eben widrige Umstände und so weiter. Und ich glaube, dass von dem, was ich mitbekomme, sind es oft Leute eben, die verletzt wurden und die dann nach einer Alternative suchen. So. Mein Herz blutet auch ein Stück weit für diese Personen, weil ich zumindest von meiner persönlichen Erfahrung mitbekommen habe, wie diese sich eigentlich im Endeffekt von Gott entfernen ein Stück weit, die Distanz suchen, weil sie verletzt wurden, das vielleicht auf Gott projizieren und vielleicht durch Religiosität in Gemeinde, die es absolut gibt, ne? Gemeinde, Kirche, wir sind alle nicht perfekt, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, wir haben alle, nicht alle Durchbrüche, ja, und diese Verletzungen führen dann eben zu einer Distanz von Gott, wo man sich anfängt umzuschauen nach anderen Meinungen, die einem irgendwie sicherer erscheinen. So, das ist einfach nur meine persönliche Meinung, das muss gar nicht deine sein. Aber da blutet mein Herz für diese Personen, die eigentlich in erster Linie Heilung brauchen, wo ich merke, ja, diese Umorientierung bringt nicht automatisch eine Heilung. Sie bringt wie so ein Gefühl von Sicherheit. Ja, jetzt vielleicht ist diese neue Sichtweise irgendwie ein bisschen sicherer für mich. Ja, da muss ich mich nicht dem öffnen. Aber unter der Oberfläche passiert so viel, was gar nicht vielleicht geheilt wird oder angeschaut wird. Und mein Herz für jeden, der auch verletzt wurde, ist wirklich diese Heilung zu finden in Jesu Armen. Und das ist was, was ich jetzt von Dekonstruktion, von dem Begriff, von dem, wie ich es verstehe, wie ich es erlebt habe, nicht erlebe, ist, dass es in die Intimität mit Jesus führt. Also, okay. Weil was passieren darf, ist, dass Religiosität abfällt, dass wir Sachen, die wir uns selber aufgebaut haben, ja, diese Illusionen vielleicht. Ich finde, was dekonstruiert werden darf und was ich auch erlebt habe in den letzten Monaten und Jahren, ist so ich selber, ja, das, wo ich vielleicht auf was stolz war oder wo ich dachte, ich bin so stark, das darf dekonstruiert werden. Da darf Gott mir zeigen, dass ich schwach bin. Da darf Gott mir zeigen, hey, du glaubst da noch Lügen oder du bist gar, ne, wisst ihr, das ist dann eher so ein Zerbrechen, ja, vor Gott ist was anderes für mich, wie zu sagen, okay, ich fange jetzt an, mich an Lehren zu halten, die das Wort Gottes komplett hinterfragen und die das Wort Gottes, die auch nicht unbedingt mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, um sich das Wort Gottes erklären zu lassen, wo vielleicht Fragen sind und wo dann die Kraft rauskommt, also wo die Kraft des Evangeliums wie so ein bisschen verloren geht durch diese neuen Theorien, die man hat. Das ist eher so mein Gefühl, was ich habe, und dass da so ein kritischer Geist reinkommt. Also Personen, die dekonstruieren, die ich erlebt habe, die, von denen habe ich mich sehr, sehr kritisiert gefühlt, so. Auch als Gemeindeleiterin, ja, wo plötzlich so ein Angriff kam auf alles, was wir gemacht haben, ja, wo alles, wie so alles in Frage gestellt, alles war falsch, alles war heuchlerisch, alles war, und es hat mich total verunsichert eine Weile lang, weil ich mir das zu Herzen genommen habe, und da habe ich dann auch gelernt, da auch Grenzen zu setzen und zu sagen, wenn eine Person wirklich extrem in diesem Dekonstruieren gerade drin ist, dann ja, je nachdem, wie eng du dieser Person auch stehst, wirklich ins Gespräch zu gehen, aber dann auch zu sagen, was ist die Frucht davon? Also was ist die Frucht von Dekonstruktion? Bringt mich das zu Gott? Bringt mich das auf eine gute Art und Weise wieder in was Frisches hinein, in diese Reinheit vom Evangelium, ja, wo vielleicht Religiosität abfällt, wo vielleicht Konstrukte, die wir uns, Institutionen, Sachen, die wir uns aufgebaut haben, wegfällt und wirklich Jesus bleibt? Oder ist es was irgendwie mir Jesus fast schon ausreden möchte? Und da müssen wir sensibel sein und auch wenn es unsere Freunde betrifft, echt auch sie ermutigen zu sagen, hey, wie fühlst du dich gerade in einer Beziehung zu Jesus? Also einfach mal Kirche weglassen, einfach mal Erlebnisse weglassen, einfach mal, wie geht's dir mit Jesus gerade? Ja, und da so ein bisschen sensibel zu werden, was die Frucht ist von dem Ganzen. Und ich persönlich habe dann auch entschieden, in manchen Punkten mich auch Grenzen zu setzen, zu sagen, nein, ich bin nicht mehr für jedes Gespräch offen, weil da wie so ein Gift auch reingekommen ist, zum Teil, was mir wie so auch Gottes Wort vermiesen möchte. Und da müssen wir echt wachsam sein und aufpassen, weil da ist ein kritischer Geist, der umhergeht und der uns eigentlich wegziehen möchte von Gott.
Mhm. Ich glaube, das, was für mich herausfordernd ist, wenn es um Dekonstruktion geht, ist, mir kam so diese Metapher von so einem Baukastensystem. Dass Glaube irgendwie zum Baukastensystem so ein Stück weit wird, wo man sich einfach so die einzelnen Blöcke so zusammenbaut, wie man gerade möchte. Und da geht es ja auch oft um einfach, ja, diese großen Fragen, die wir in der Bibel eigentlich klar beantwortet sehen, zum Thema Sünde, Hölle, Sexualität, um nur ein paar zu nennen, und natürlich auch viele, viele weitere. Und ich finde, die Gefahr ist, dass man sich eben aus herausfordernden Prozessen auch rauszieht, dass man anstatt in den Punkten, wo man vielleicht diese Spannung auch des Evangeliums spürt und wo man vielleicht persönlich herausgefordert ist mit Aussagen von Jesus, mit Aussagen der Bibel, anstatt diesen Schritt auf Gott zuzugehen und in der Spannung zu bleiben, ziehe ich mich raus, sodass die Spannung sich auflöst. Und das bedeutet, wie Amelie gesagt hat, entweder ich wende mich ab von Gott oder ich bekomme so einen bestimmten Filter, den ich auf mein Gottesbild lege, anhand von dem Schmerz, anhand von der Enttäuschung, anhand von der Verletzung, die ich erlebt habe, wo ich dann einfach meine Theologie an das anpasse und verändere. Und das ist für mich dann letztendlich nicht mehr christlicher Glaube, um es mal klar zu sagen, sondern ich hatte so dieses Wort spiritueller Individualismus. Und es geht für mich schon Richtung Humanismus. Also Humanismus, da dreht sich ja der Mensch um sich selbst und have it my way und wie es mir gerade passt. Und es ist für mich aber eigentlich gegensätzlich zu dem, worum es im Evangelium geht. Ja. Und was nicht bedeutet, ich wurde so an einige Personen aus der Bibel erinnert, zum Beispiel David in dem Psalmen, er hat gezweifelt, er hat Gott angeklagt, er hatte auch eine Art von Dekonstruktion, die er immer wieder durchlaufen hat, in Momenten der Spannung, in Momenten der Herausforderung, des Nichtverstehens, aber diese Momente haben letztendlich dazu geführt, weil er in dieser Spannung geblieben ist und mit Gott gerungen hat, dass es ihn näher zu Gott hingezogen hat und dass er ihn in eine tiefere, wie du gesagt hast auch, Amelie, in eine tiefere Intimität mit Gott hineingewachsen ist. Und das sehe ich einfach bei vielen dieser Leute nicht. Ich glaube, die Herausforderung oftmals ist, dass man von außen manchmal sehr leicht sehen kann, die Person ist doch einfach total verletzt. Und ich dachte mir schon bei manchen Aussagen von Menschen, so wie dieses, oh, ich würde am liebsten die Person liebevoll schütteln und sagen, boah, verstehst du es nicht? Das ist doch wegen dieser Verletzung, dass du jetzt so redest und dass du jetzt das auseinander nimmst. Aber was wir uns wirklich auch vor Augen führen dürfen und was dann wieder so eine neue Gnade auch für die Personen und eine neue Liebe von Gott in mir freisetzt, ist, dass die Person es nicht sieht und checkt in den meisten Fällen. Das heißt nicht umsonst blinder Fleck, sondern es heißt blinder Fleck, weil wir dafür blind sind, dass sie es sozusagen manchmal nicht erkennen. Wolltest du was dazu ergänzen?
Nee, ich finde es richtig gut. Und da geht es vor allem um persönliche Beziehungen, wie du sagst, ne? Ja, weil mein Gedanke war der, trotzdem ist es auch, kann es auch gefährlich sein im Sinne von, ja, überleg dir, ob du diesen Leuten auf Instagram folgen möchtest, weil sie, Jesus sagt auch, ne, so, wer zweifelt, der wankt, so. Und ja, die Zweifel sind okay, aber eben der feste Fels, der ist dann doch nur in Jesus zu finden und nicht in diesen Hinterfragen, so. Wenn wir da wieder zurückkommen sozusagen und dann fester stehen als vorher vielleicht sogar und genau. Also einfach nur so diese Weisheit auch zu haben von, welchen Input lasse ich rein, in mein Herz auch, ne? Ist es was mich, wie gesagt, mein Glauben stärkt oder ist es was mich so verunsichert, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich glauben soll und im Endeffekt, das mir eigentlich schadet, ja.
Ja, und gleichzeitig wirklich so diese Erinnerung an uns alle Menschen in unserem Leben zu haben, die einfach sehr, sehr gut mit Gottes Wort sich auskennen, die einfach eine Reife haben in der Art, wie sie Jesus nachfolgen und Beziehung mit ihm leben und uns dann auch an diese Menschen zu wenden, wenn bei uns große Fragen aufkommen, wenn wir uns schwer tun mit bestimmten Dingen, auf diese Menschen zuzugehen und ins Gespräch zu gehen, also neu auch zu schauen, wenn dich dieses Thema beschäftigt, hey, wen hast du da in deinem Umfeld? Und womit füllst du dich oder auch was nährst du eben in diesen Momenten? wir haben auch nochmal nachgeguckt, dass ein Predigt, die wir dazu empfehlen können, von Tobi Teichen vom ICF München ist. Die würden wir euch in der Infobox auch verlinken für alle, die sagen, ich habe da Freunde, die gerade durch diesen Dekonstruktionsprozess gehen oder ich bin selbst an manchen Punkten, wo ich da gerade einfach nicht genau weiß, wie ich da weitergehen soll und sich so anfühlt, als würde wie Glaube, wie ich ihn früher kannte oder aktuell kannte, in meinen Händen zerrinnen wegen Dingen, die du vielleicht erlebt hast, dann hör dir das einfach mal an. Das ist auf jeden Fall eine Person, die wir dazu empfehlen können von der Sichtweise.
Ja, genau.
Ja. Puh, wir haben zwar noch einige Fragen offen, aber es wird ja noch weitere Community-Folgen geben. Genau. Und deshalb würde ich sagen, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte dich echt nochmal einladen, wenn du begeistert bist von unserem Podcast, wenn du dadurch gesegnet wirst, dann abonniere uns auf Spotify oder auf Apple Podcast, dann bewerte uns wirklich auch, schreib uns eine Rezension. Das fühlt sich immer so komisch an, das zu sagen, aber es macht wirklich einen riesigen Unterschied von dem, wie auch andere dadurch auf dem Podcast aufmerksam werden und ja, wie er letztendlich verbreitet wird und eine größere Reichweite bekommt. Und da brauchen wir einfach deine Unterstützung und sind auch schon so dankbar für so viel Unterstützung, was wir von euch bekommen haben. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, Folge 10, it's a wrap.
Yes.
Wir sehen uns oder hören uns.
Bis dann, wir freuen uns.